Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und dieses Mal möchte ich euch aber eine Episode von unserem neuen Podcast Wir von Homo Sapiens empfehlen, den ich gemeinsam mit Valerie Huber produziert habe, und in dieser Folge geht es um Feminismus. Deswegen denke ich, ist er auch auf diesem Kanal gut aufgehoben, dieser Podcast. Wir haben uns eingeladen, Corinna Milborn, die Journalistin, und es geht um, wie gesagt, Feminismus, aber es geht auch um neue und alte Männerbilder. Und ich fand das Gespräch so wertvoll, dass ich es auch gerne auf diesem Kanal hier teile. Also wünsche ich euch viel Vergnügen damit und bis dann.
Ja, da hebt das Patriarchat den Kopf, und das hat den Kopf von Donald Trump, aber auch vielen anderen mehr. Und es geht tatsächlich um diese Grundthemen, gegen die da den Feminismus ankämpft. Ich glaube zum Beispiel, dass Vollzeitarbeit und Familie schwer vereinbar ist. Patriarchat in ganz kurz gefasst bedeutet ja, Männern gehört die Sphäre der Macht, der Öffentlichkeit, der Produktion, und Frauen werden verschoben in die Sphäre des Hauses, der Familie und der Reproduktion. Es gibt sehr, sehr viele Programme für, wie Mädchen selbstbewusster werden, Mädchen in die Technik, Töchtertage, also jetzt rein bei uns in Österreich gesprochen. Aber wir haben kaum Programme, wie sich die Rolle von oben, von Burschen, von Männern ändern soll. Die sind da ziemlich alleingelassen und sind noch dazu ja die Verlierer in dieser ganzen Sache.
Herzlich willkommen zur dritten Folge von Wir vom Homo Sapiens, ein Podcast von Valerie Huber, Barbara Haas und der Kleinen Zeitung. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Wir sprechen heute über Feminismus und ja, Männer und Frauen. Barbara?
Ja, also genau, ich bin Barbara Haas. Die Valerie und ich haben uns kennengelernt im Zuge ihres Buchprojektes. Sie hat ein Buch geschrieben, das mittlerweile sehr erfolgreich ist. Das heißt Homo Sapiens eben. Und im Zuge eines Podcastgesprächs, das wir geführt haben, haben wir beschlossen, dass das Thema so vielschichtig ist, dass man daraus eigentlich eine Miniserie machen muss. Und da sind wir hier und wir sind nicht allein.
Ja, ich freue mich heute ganz besonders über unseren Gast, nämlich die großartige Corinna Milborn. Danke fürs Hiersein. Ich bin sehr gespannt auf deine Ansichten.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ist mir eine Ehre.
Wir sprechen heute über das Thema It's a Man's World. Wie sehr brauchen wir heute noch Feminismus? Und meine erste Frage gleich zum Eröffnen, Corinna. Findest du, dass der Feminismus in einer Krise steckt gerade?
Ich glaube gar nicht, dass er in einer Krise steckt, sondern er steckt in einem unglaublichen Kampf gegen die, die sich dagegen wehren. Also der Backlash ist enorm, sehr organisiert, er ist global und schon auch ziemlich brutal.
Warum erleben wir diesen Backlash gerade jetzt so extrem?
Hat sicher mit den Erfolgen des Feminismus zu tun. Feminismus hat Erfolge gehabt, gerade auch in den 10er-Jahren sind so Begriffe wie Feminismus und Patriarchat überhaupt in den breiten Diskurs gekommen. Das war ja davor jahrzehntelang nicht so. Und das hat auch die Gegner auf den Plan gerufen, die sich organisiert haben, und zwar quer über verschiedene Fraktionen hinweg. Begonnen hat es wahrscheinlich von der katholischen Kirche aus, das war schon in den 90ern, so eine große Gegenbewegung gegen die Frauenkonferenzen, Frauenrechte auf UNO-Ebene. Und jetzt sind sehr, sehr stark die ganzen neuen rechten Bewegungen dazugekommen, die das zu einem ihrer zentralen Punkte gemacht haben. Und die sind ja nicht nur jetzt bei uns sehr aktiv, die sind sehr aktiv in den USA, in Lateinamerika, auch in Afrika, in verschiedensten Ländern, und sie sind auch sehr, sehr gut miteinander vernetzt.
Weil du gerade die globale Vernetzung angesprochen hast und wir ja in einer globalisierten Welt leben und eben nicht mehr nur das, was bei uns in Österreich ist, prägt unsere Gesellschaft. Wenn wir in die USA schauen, nach dem Sieg von Donald Trump, auch viele Frauen haben ihn gewählt, muss man ja sagen. Und jetzt, was man sich so, man kann nie aktuell sein bei Donald Trump. Wenn wir jetzt aufnehmen, kann es zum Ausspielzeitraum schon wieder ganz anders ausschauen. Aber was klar ist, ist, hier sind so alte Insignien der Männlichkeit, die Dominanz, die Stärke, dieses Machtausüben wieder ganz, ganz populär sozusagen. Das ist auch eben, wie sich die Welt gerade jetzt wieder organisiert. Umringt ist er von seinen Bros, von diesen Tech
Giganten, von diesen Tech-Milliardären. Wie blickst du auf diese Entwicklung, wenn wir gerade sagen, okay, der Feminismus kämpft mit einem Backlash, wenn sozusagen der Führer der freien Welt, wenn man so möchte, mit so einem Beispiel vorangeht?
Ja, da hebt das Patriarchat den Kopf und das hat den Kopf von Donald Trump, aber auch vielen anderen mehr. Und es geht tatsächlich um diese Grundthemen, gegen die da der Feminismus ankämpft. Vielleicht so kurz, so Patriarchat in ganz kurz gefasst bedeutet ja, Männern gehört die Sphäre der Macht, der Öffentlichkeit, der Produktion und Frauen werden verschoben in die Sphäre des Hauses, der Familie und der Reproduktion. Und das hat sich aufgeweicht in den letzten Jahren und was jetzt passiert, ist immer ein großer Kampf dagegen, um diese Ordnung unter Anführungszeichen wiederherzustellen. Und das ist auch noch verbunden mit so einem starken Nationalismus und Rassismus. Weil wenn man denen genau zuhört, besonders zum Beispiel J.D. Vance, dem Vizepräsidenten der USA, dann sagen die ja auch ganz klar, ein Ziel ihrer ganzen Bemühungen, zum Beispiel Abtreibungen zu illegalisieren, ist ja, dass weiße Frauen weiße Kinder bekommen. Also dass man die Weißen in den USA wieder zur stärksten Gruppe macht und deren Macht erhält, die eben auch angegriffen wird von antirassistischen Bewegungen, von Rechten für Schwarze, für braune Menschen und so weiter. Und diese Kombination ist gerade so gefährlich. Also da ist ein Backlash im Gange, den man auf zwei Arten interpretieren kann, glaube ich. Entweder man sagt, okay, das sind die letzten Zuckungen, weil es auf so brutale Art daherkommt, nämlich mit diesen harten Gesetzen, harten Ansagen. Das heißt, sie müssen sich wirklich sehr bedroht fühlen. Oder man sagt, gut, die sind jetzt einfach wieder voll da und setzen das wieder durch. Ich bin eher auf der optimistischen Seite, muss ich sagen.
Ja, ja, wir wollen auch hier optimistisch bleiben.
Aber findest du dann, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Phänomen Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und auch Rechtsein und dem antifeministischen, der Strömung des Antifeminismus? Also zum Beispiel in Österreich, wir erleben gerade in Österreich einen starken Rechtsruck und haben ja in Österreich EU-weit die höchste Femizidrate. Hat das irgendwie einen Zusammenhang, denkst du?
Ich glaube, es hat nicht ursprünglich einen Zusammenhang. Man kann beides getrennt voneinander sein, eventuell, aber in der Realität hängt es immer zusammen. Und gerade jetzt in diesen Bewegungen, in diesen neurechten Bewegungen, ist das untrennbar miteinander verknüpft, Frauen unterdrücken zu wollen und andere Menschen anderer Hautfarbe und so weiter unterdrücken zu wollen. Und Nationalismus, das ist ein Ding. Und alle diese Bewegungen haben beide diese Dinge im Vordergrund. Und wenn man sich's international ansieht, wie sich die vernetzen, zum Beispiel auf den CPACs, sind diese rechten Zusammenkünfte, rechte Republikaner, wo aber rechte Politiker und Politikerinnen aus der ganzen Welt hinkommen, dann sieht man, dass die eigentlich ein Thema wirklich vereint, alle. Und das ist gegen Gender-Ideologie, wie sie sagen, also gegen Feminismus und Anti-Wokeness. Das steht Wahnsinn. Ganz groß immer drüber. Und da muss man sich dran erinnern, was bedeutet denn Woke? Woke bedeutet, wach zu sein gegenüber rassistischer Diskriminierung, gegenüber rassistischen Angriffen. Und das ist die Hauptsache. Das ist das Ding, was sie alle vereint, weil sonst sind sie ja Nationalisten in ihren jeweiligen Ländern. Ist immer schwierig, dass Nationalisten zusammenarbeiten. Aber in diesen zwei Themen, also wenn es gegen Feminismus geht und wenn es gegen die Rechte von nicht weißen Menschen geht, da sind sie sich einig. Und da schreiben sie auch ganz groß auf die Plakate.
Und die Herrschaft des weißen Mannes zu erhalten quasi. Für mich ist Wokeness das Wort so ein komischer Begriff, weil ich höre das so oft im Negativ, also es verwenden echt viele Leute in meinem Alter auch, als etwas Negatives. Also dieses, sei nicht so woke oder diese Woke-Culture. Und das ist doch eigentlich eine unfassbar tragische Entwicklung, dass dass Wokeness, also wach sein und aufmerksam sein, etwas Schlechtes geworden ist.
Ich glaube, es ist schon gut, sich daran zu erinnern, woher es kommt, ja, und sich dann zu überlegen, ob man wirklich genau dieses Wort verwenden will, wenn man sich darüber beschweren will, dass einem jemand, ich weiß nicht, irgendwelche Rechtschreibregeln oder sowas vorschreiben will. Wokeness kommt aus der antirassistischen Bewegung, das kommt aus der Bürgerrechtsbewegung, schon aus den 30er Jahren. Da geht es darum, es heißt Wachsamkeit gegenüber Rassismus und ist dann nochmal bei der Black Lives Matters Bewegung nochmal ganz groß geworden. Das ist nicht so lange her. Das war jetzt gerade erst mal in den letzten 10 Jahren. Es ist eine ganz, ganz klare Verknüpfung damit. Das heißt, wenn man anti-woke ist, dann bedeutet das, man ist gegen die Wachsamkeit gegenüber Rassismus. Man ist gegen den Kampf um Rechte für nicht weiße Menschen. Das sollte man sich schon vor Augen führen, wenn man dieses Wort verwendet und woher man es nimmt. Also die sind in die Welt gesetzt haben, wissen schon ganz genau, warum sie das machen. Die haben so ein gemeinsames Ding gefunden, Also jetzt, wenn sie immer sagen, so, ja, die 70 Geschlechter, die nehmen quasi so einen Teil raus, von dem sie wissen, dass ein Großteil der Bevölkerung so weit nicht mitdenkt oder mit kann, das 70. Geschlecht quasi, nehmen das heraus und sagen, das ist die Wokeness, das ist das, was euch vorgeschrieben wird. Aber was sie tatsächlich sagen, ist, wir sind gegen die Rechte von nicht weißen Menschen, wir sind gegen Feminismus, wir sind gegen die Rechte von Frauen. Und jeder, der das mitverwendet, transportiert das natürlich mit.
Mhm. Aber denkst du, wird das sozusagen auch, ist es auch gutes Material? Weil Elon Musk zum Beispiel, der war ja eigentlich ein liberaler Mann und hat sich ja jetzt komplett republikanisiert, dass ich es rausbringe, und hat ja sogar sein Kind verstoßen, weil es eben ein Transgender-Mensch ist. Und dass man sozusagen im Anbetracht von, wir fürchten uns vor allen möglichen Dingen, die Welt wird immer unübersichtlicher, es ist doch eine gute Möglichkeit, wieder sich in Sicherheit zu ziehen und deswegen wieder auf binäre Geschlechterrollen zurückzukommen, und dass das sozusagen diese Angst von vielen Männern zu sagen, okay, ich weiß eh gar nicht, wo ich hin soll, dass das dann einfach gut aufgenommen wird. Also dass es einerseits Strategie ist, so wie du gesagt hast, von den agierenden Rechtspopulisten oder Rechtsnationalisten, und andererseits eben auch auf einen guten Boden trifft in einer so verunsicherten, auch männlichen Welt.
Ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, dass Elon Musk früher ein liberaler Mann war. Das stimmt einfach nicht.
Aber er war doch Demokrat, oder?
Er war vielleicht Demokrat, aber das heißt noch lange nicht, dass er Feminist war oder Antirassist war. Ganz im Gegenteil.
Feminist war er nicht.
Und er war auch nie Demokrat vor allem. Ich habe ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren, das heißt Change the Game. Da ging es um diese großen Silicon Valley-Unternehmen und wie sie die Demokratie zerstören. Da habe ich mir diese Biografien genau angesehen. Und gerade Elon Musk und Peter Thiel, die gemeinsam PayPal gegründet haben, sind nicht demokratisch, die denken nicht demokratisch, sondern die haben ein Bild von der Gesellschaft, wo die Reichsten und Klügsten bestimmen sollen, und die nervt es wahnsinnig, wenn alle anderen mitreden. Mhm. Und das war immer schon so, das war bei Elon Musk immer schon so. Okay, der hat immer schon halt ein Problem gehabt mit Parlamenten, der hat immer schon ein Problem gehabt damit, dass da Sozialhilfebezieher und Frauen und alle mitreden. Peter Thiel, sein damaliger Kompagnon, hat das sogar so aufgeschrieben, der hat gesagt, der Kapitalismus in der Demokratie funktioniert einfach nicht mehr, seit Frauen wählen dürfen, weil da Leute mitwählen, die gar nicht selber Kapitalisten sind. Und Elon Musk, man muss sich auch die Biografie ansehen, also der Großvater von Elon Musk war ein Rassist, der aus Kanada nach Südafrika ausgewandert ist und einer der großen Profiteure der Apartheid war. Der ist dorthin ausgewandert und hat Land bekommen und hat profitiert davon, dass das den Schwarzen weggenommen worden ist im Apartheidsregime. Er hat profitiert von Minen dort, da beruht ja auch der Reichtum von Elon Musk letztendlich darauf. Das sind so Aspekte, die mal weggelassen werden, weil Elon Musk irgendwann mal so kurz mit einer Regenbogenfahne vielleicht gewachelt hat, ja, und am Burning
Man
war.
Nein, aber du hast natürlich
das
total
stimmt einfach
recht, ja.
Nicht. Ja.
Er hat nur halt demokratische Präsidenten unterstützt, so vielleicht kann
ja, das ja.
Da, aber darauf, aber vielleicht auch opportunistisch, weil
das kann auch sehr opportunistisch gewesen sein, genau. Und aber da hat er ja auch eine Klientel mit Tesla gerade, die dem entgegengekommen ist in bestimmten Zeiten. Aber von seiner Grundstruktur her war das nie ein demokratisch und schon gar nicht feministisch oder antirassistisch geprägter Mensch, ganz im Gegenteil.
Aber dennoch nochmal zurück auf diese verunsicherte Männerwelt oder Männergenerationen, die sich ja jetzt da finden und vielleicht auch nicht genau wissen, wie und wohin jetzt. Also denkst du, ist es Strategie, ist es Kalkül von diesen rechtsorganisierten Bewegungen, unter anderem jetzt auch mit so Galionsfiguren wie dem Elon Musk, das gut in die Gesellschaft reinzutragen, weil eben gerade eine, unter Anführungszeichen, gute Zeit dafür ist, diesen Backlash zu befeuern?
Ja, absolut. Also es gibt insgesamt eine große Verunsicherung, und da gibt es natürlich so einen Reflex zu sagen, so früher war es irgendwie besser. Und früher ist besser, ist natürlich immer etwas inhärent Konservatives, das auch zu allen Rollenbildner geht. Aber ich glaube, das ist nicht das Einzige, sondern wir haben auch in dieser gesellschaftlichen Transformation sehr, sehr viel über die Frauen gesprochen und die Mädchen. Es gibt sehr, sehr viele Programme für, wie Mädchen selbstbewusster werden, Mädchen in die Technik, Töchtertage, also jetzt rein bei uns in Österreich gesprochen, Mädchen selbstbewusster machen, Kampftraining für Mädchen und so weiter, um Mädchen zu stärken und aus dieser Rolle herauszuholen. Aber wir haben kaum Programme oder überhaupt nur Ideen, wie sich die Rolle von Buben, von Burschen, von Männern ändern soll. Die sind da ziemlich alleingelassen und sind noch dazu ja die Verlierer in dieser ganzen Sache. Weil auch wenn man immer sagt, das Patriarchat trifft alle, und das stimmt natürlich hat das Patriarchat auch für Männer sehr schlechte Auswirkungen, wie sie sich da verhalten sollten und müssen. Aber es sind trotzdem die, die an der Macht sind. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob man nur mit anderen Männern konkurriert um einen Vorstandsposten oder plötzlich mit doppelt so vielen Menschen, nämlich mit allen Frauen auch noch. Das heißt, Männer verlieren definitiv Macht durch Gleichstellung. Und es gibt kaum Angebot, kaum Gedanken darüber, wie diese Männerrollen in einer gleichberechtigten Gesellschaft aussehen. Und das macht sie wahnsinnig vulnerabel dafür, dass jemand daherkommt und sagt, sei doch einfach ein richtiger Mann und lass dich von dem nicht unterkriegen. Und wenn ich mein TikTok aufmache, ich hab zwei aus irgendeinem Grund auf zwei verschiedenen Geräten, eins davon denkt, ich bin ein junger Mann. Wenn ich das aufmache, das ist ein Wahnsinn. Es ist jedes Video fast dreht sich darum, wie man ein richtiger Mann ist, wie man mit Frauen umgeht, bis hin zu so Sachen so, du sollst dich nicht vor deinem Handy verbeugen, sondern gerade sein und du musst mit geradem männlichen Rücken in dein Auto einsteigen und mit auf der Straße sein musst, wie man ein richtiger Mann ist, wie man mit Frauen umgeht, wie man sie auf ihren Platz verweist. Unglaublich antifeministisch, aber ich verstehe, warum es ankommt, weil es gibt sonst, wir haben darüber nicht gesprochen.
Also es herrscht eine massive Verunsicherung bei den jungen Männern. Ich meine, ich merke das ja auch in meinem Umfeld. Männer haben kein Rollenbild mehr, in das sie hineinpassen. Und das ist natürlich aufgebrochen worden auch durch MeToo. Ich merke, Männer haben einfach Angst davor, sich falsch zu verhalten bei Frauen. Besonders, was darf ich jetzt noch? Wie soll ich mich verhalten? Und klar, es gibt kein krasses Vorbild. Aber dann treten halt diese Menschen ins Bild wie Andrew Tate, die halt wahnsinnig gefährlich sind. Ich glaube, der ist jetzt wieder gerade auf freiem Fuß und nach Amerika entlassen worden. Und die jungen Männer finden das wirklich toll und sehen ihn als Vorbild. Und ist das nicht wahnsinnig gefährlich, dass diese Menschen als Vorbilder agieren?
Vor allem, wenn junge Männer gar nichts anderes sehen. Also wenn man sich in so einer geschlossenen Social-Media-Welt bewegt, eines Algorithmus, der auf einen jungen Mann zugeschnitten ist, dann sieht man nur das. Das ist das Erschreckende. Das war ja früher dann nicht so. Da gab es ja doch vielfältigere Angebote. Aber durch diese Individualisierung der Medienwelt und dass Leute nur diesen einen Feed haben auf Instagram und TikTok und sonst gar nichts sehen an Vorbildern, wird es eine sehr geschlossene Welt, in der ganz, ganz klare Regeln aufgestellt werden und auch hohe Anforderungen an junge Männer daraus kommen. Die müssen Geld machen, die müssen hart sein, die müssen so und so viele Liegestützen können, die müssen ihre Frauen im Griff haben, die dürfen sich nicht ganz viele Regeln, so wie was einen Mann in seiner Würde verletzt, wie seine Frau sich verhält. Und das sind so ganz normale Dinge drinnen. Und das macht mir schon wirklich Sorgen, weil ich auch nicht wirklich weiß, wie man in dieser Social-Media-Welt mit diesen Algorithmen, die irgendwo in China oder in Silicon Valley liegen, überhaupt eingreifen könnte. Und dann die überhaupt drankommt, weil das ja einfach eingeteilt ist nach Geschlecht und Alter und dann nach dem, was der anschaut. Und dann landet man in einer Welt, die wirklich gruselig ist, muss ich sagen.
Ja, es ist doch irrsinnig gefährlich, dass heutzutage ganze Wahlen beeinflusst werden. Wir haben es jetzt gesehen, Musk hat Millionen in den Wahlkampf investiert und auch so Sachen wie Cambridge Analytica. Also es wurde schon oft durch Social Media eingegriffen. Und deshalb ist das ja so ein wahnsinnig gefährlicher Trend und das muss eingeschränkt werden. Können da Eltern was? Ich meine, Eltern können nur bedingt etwas tun. Muss da, weiß nicht, global oder halt auf Landesebene eingeschränkt werden? Wie kann man sich da eine gesunde Zukunft vorstellen?
Ja, unbedingt. Also es gibt durchaus Möglichkeiten einzugreifen. Massenmedien waren immer schon gefährlich. Das ist jetzt gar nichts Neues. Also auch wenn man zum Beispiel an Hexenverbrennungen denkt, die meisten haben die so im Mittelalter irgendwie verordnet im Kopf. Aber Hexenverbrennungen fanden in der frühen Neuzeit statt und haben einen ganz engen Zusammenhang mit der Möglichkeit, Flugblätter zu produzieren. Das heißt, die Möglichkeit, damals auf Flugblättern Verleumdungen zu verbreiten, war ein ganz wichtiger Faktor dabei, warum die plötzlich so breit gestreut wurden, weil dieses Gedruckte einfach so wahr ausgesehen hat. Weil bis zur Erfindung des Buchdrucks, war das Mönchen vorbehalten und das war das Wort Gottes, was da steht. Das heißt, er hat hohe Glaubwürdigkeit gehabt, wenn etwas geschrieben ist. Und das hat dazu geführt, oder auch im Dreißigjährigen Krieg, diese extreme Länge dieses Krieges und diese Grausamkeit, ich bin Historikerin, sorry, also vom Studium her, diese Grausamkeit des Dreißigjährigen Krieges hat auch ganz viel mit Flugblättern zu tun. Also damit, dass die jeweiligen Gegner, Protestanten, Katholiken, Schweden, was auch immer, so verleumdet werden konnten, entmenschlicht werden konnten, auf gedrucktem Papier, das verteilt wurde. Und das war so wirkungsvoll. Und deswegen hat man ja Massenmedien eingeschränkt. Also deswegen gibt's ja Medienrecht. Bei Fernsehen auch so. Fernsehen und Radio waren die Medien des Faschismus. Diese Möglichkeit, in jedes Wohnzimmer hineinzustrahlen mit einer Stimme. Deswegen gibt es öffentlich-rechtliche Medien. Solange das ein Monopol war, war das notwendig, einfach das herauszunehmen aus der Macht von einzelnen Regierungen oder Unternehmen. Und jetzt haben wir eben Social Media algorithmisch, die auch diese Macht haben und auch diese wahnsinnige Glaubwürdigkeit, weil so ein direktes, ein Video, auch wenn es fake ist, hat einfach einen direkten Impact. Das ist erstmal sofort glaubwürdig. Und hier kommt noch dazu diese Individualisierung. Das heißt, dass der Algorithmus dadurch, wie du dich verhältst, genau weiß, wo ist deine Schwäche. Weil da, wo deine Schwäche ist, schaust du länger hin. Das kann sein eine Unsicherheit, das kann sein eine Angst, eine bestimmte, das kann sein auch Geldprobleme. Und da hakt er ein, weil das sind diese Millisekunden, die du länger mit deinen Augen drauf bleibst. Und davon bekommst du immer mehr. Und das ist aber individuell, deswegen ist es so schwierig zu wissen, was die anderen überhaupt bekommen, weil es ja ganz verschiedene Welten sind.
Aber das ist schon spannend, weil eben, weil du sagst, du hast ein Buch geschrieben, Change the Game hieß das, und diese Einschränkung der Massenmedien, was du gerade beschrieben hast, genau das wäre ja jetzt notwendig, das zu tun, und es sieht aber genau nach dem Gegenteil aus. Also es sieht nicht so aus, als würde irgendeine von TikTok oder Meta, alle diese großen Social Media Companies in irgendeiner Art und Weise beschränkt. Mark Zuckerberg hat jetzt erst gerade wieder gesagt, okay, diese ganzen Moderationsambitionen, das war alles, da haben wir alle übers Ziel hinausgeschossen. Also alles, was schon mal gemacht wurde, wird ja eigentlich zurückgefahren. Was ist sozusagen die Prognose daraus?
Gesprochen wird ja immerhin viel darüber, aber man hätte das tatsächlich, das Buch ist 2017 recherchiert. Das heißt, man hätte auch damals schon eingreifen können und hätte genug in der Hand gehabt. Das ist nicht so schwierig. Es ist nicht so, dass die EU also nicht groß genug wäre oder mächtig genug wäre, um das in den Griff zu bekommen. Aber es wurden diese Schritte einfach nicht gesetzt. Aber möglich wäre das durchaus. Und es wird eigentlich schon genügen, wenn man ein Spielfeld herstellt, an dem europäische Medien und die nach gleichen Regeln spielen. Das heißt, dass sie voll Steuern zahlen müssen, sich an Medienrecht halten müssen, für ihre Inhalte verantwortlich sind, selbst als Herausgeber, so wie wir als Medien in Österreich verantwortlich sind. Wenn wir was veröffentlichen, eine Verleumdung, dann sind wir verantwortlich als Medium, da werden wir geklagt. Das ist bei den sogenannten Plattformen nicht so, obwohl dann algorithmisch gemachte Feeds natürlich genauso Medien sind, die sie zusammengestellt haben. Ist ja egal, ob da ein Mensch sitzt oder nicht. Wo sitzt schon ein Mensch bei sowas inzwischen? Also das könnte man tun und man könnte natürlich auch einfach regulieren. Weil es ist schon die Frage, warum lässt sich Europa gefallen, dass die Gesellschaft, die Grundfesten der Demokratie, die Wahlen beeinflusst werden durch Algorithmen, die völlig undurchsichtig in China und in Silicon Valley entwickelt werden und wo niemand Eingriff oder auch nur Einblick hat.
Ja, bleiben wir kurz bei Social Media. Ich möchte kurz auf diesen Trad-Wife, Stay-at-Home-Girlfriend-Trend zu sprechen kommen. Durch natürlich den Feminismus heutzutage, wir haben so viele mehr Möglichkeiten. Wir sind nicht nur in der Mutterrolle, wir sind auch die erfolgreichen Powerfrauen. Und da verstehe ich schon mittlerweile, weil irgendwie da so ein Druck herrscht, in jeder Rolle so perfekt zu sein, dass sich manche Frauen jetzt denken, das ist alles zu viel, ich kann das nicht alles gleichzeitig, ich möchte wieder in diese traditionelle Rolle schlüpfen und möchte zu Hause bleiben, um mich um die Familie zu kümmern. Kannst du das nachvollziehen? Wie findest du diese Entwicklung? Ist das ein Rückschritt oder ist das eigentlich auch eine Art von Befreiungsschlag, dann zu sagen, ich entscheide mich für das?
Ich kann das absolut nachvollziehen. Aber bei den Tradwives, da muss man zwei Seiten sehen. Die eine sind, die das produzieren hauptsächlich. Und das sind schon tatsächlich rechte Influencerinnen oder auch religiöse Influencerinnen. Also wenn man schaut, was dahinter steht, da schon Ideologie dahinter, die großen. Und auf der anderen Seite trifft das auf eine erschöpfte Frauenwelt. Weil es ist da dieser Schritt gemacht worden, so okay, du kannst dein eigenes Geld verdienen, du kannst arbeiten, du musst es sogar machen, weil mit einem Gehalt kannst du ohnehin nicht mehr eine Familie erhalten. Aber es ist nicht der Schritt gemacht worden, dass die gesamte Familien- und Hausarbeit auch aufgeteilt wird. Das heißt, es ist eine unglaublich unbefriedigende Situation. Frauen arbeiten, aber verdienen weniger, sie haben die schlechteren Jobs und sie haben zusätzlich die gesamte Familienarbeit, die eben auch ein Fulltime-Job ist, auf den Schultern. Während Männer nach wie vor die sind, die Vollzeit arbeiten, auch in Österreich. Es gibt die ganz wenige Männer, die Teilzeit arbeiten und wahnsinnig viele Frauen, die Teilzeit arbeiten. Ganz wenige Männer, die in Karenz gehen, es sind immer die Mütter, die in Karenz gehen. Das heißt, die haben diese zwei Sachen und es ist völlig verständlich, dass das erschöpft. Ich meine, das kennen wir alle.
Klar.
Und dass eine Sehnsucht da ist, zu sagen, ich möchte mich auf eins konzentrieren und nicht immer überall zu kurz kommen und selber dann komplett untergehen dabei.
Dann könnte man ja sagen, Feminismus hat eigentlich seinen Zweck verfehlt. Jetzt müssen Frauen nur noch mehr und übernehmen noch mehr Arbeit.
Zumindest dieser Teil des Feminismus ist nicht so zu Ende geführt worden. Also es ist nur die eine Seite gemacht worden. Also ja, du kannst arbeiten, du kannst Geld verdienen, du hast den Recht, ein Konto zu haben. Aber da, wo es dann im Informellen landet, in der Familie, in den Beziehungen, da steckt es einfach nach wie vor fest. Also da tut sich ganz wenig. Ich kenne wirklich wenige Familien. Ich kenne Familien, wo es gut funktioniert, aber ich kenne nicht so viele. Es ist schon sehr, sehr oft, dass wenn es hart auf hart kommt, die traditionelle Rolle wieder reinschlägt.
Brauchen wir dann quasi eine gesetzlich geteilte Elternzeit zum Beispiel?
Ich glaube zum Beispiel, dass Vollzeitarbeit und Familie schwer vereinbar ist. Und wenn man Vollzeitarbeit als normal ansieht, dann wird es immer dazu führen, dass einer Vollzeit arbeitet und einer Teilzeit arbeitet. Wenn beide 30 Stunden arbeiten zum Beispiel, dann gibt es die Möglichkeit, sich das aufzuteilen mit guter Kinderbetreuung. Aber diese Idee, dass es nur genug Kinderbetreuung geben müsste, damit alle Frauen jetzt Vollzeit arbeiten können, das funktioniert nicht. Du kannst nicht 40 Stunden arbeiten, hin und her fahren, Haushalt machen und dann musst du das Kind 50 Stunden in der Kinderbetreuung lassen. Das geht nicht. Das will niemand. Verstehe ich auch total. Das heißt, man muss schon gesellschaftliche Arbeit besser aufteilen und das wäre ja auch durchaus möglich.
Also ich möchte noch kurz auf das kommen, was du vorher gesagt hast zu den Tradewives, die Creators, also die das machen, weil ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt bei all der, dass man diese Erschöpfung natürlich auch verstehen kann. Auch ich kann das gut verstehen, aber was da dahinter steht, also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Ballerina Farm und wenn man sieht, wer diese Familie ist, wie reich die natürlich auch sind, wie die religiös da in Utah, in dieser stark religiösen, mormonischen Gegend ausgeprägt ist, dass die schon auch eine Agenda hat und by the way, sie sich das leisten kann, dass sie aus diesem Gefühl zu suggerieren ein Business macht und natürlich schon auch was verdient, aber das ist quasi eine Täuschung von erschöpften Frauen, die sich dann natürlich, ja, ich schaue mir das auch gern an, im Garten da irgendwelche Gurken ziehen und keine Ahnung, es schaut ja alles toll aus, aber das ist sozusagen, das ist wirklich wie Science Fiction in Wahrheit. Es ist kein Möglichkeitsraum wirklich für Frauen. Also es ist eigentlich eine Täuschung.
Überhaupt nicht. Also gerade bei Ballerina Farm, die haben ein riesiges Grundstück. Deren Vater hat eine ganze Fluglinie. Die haben Geld. Die haben eine ganze Produktionsmannschaft, um diese Videos zu machen. Die verkaufen. Das ist ein großes Business. Und dieses Business, ein Teil davon, zeigt eine traditionelle Hausfrau, die sie selbst aber natürlich nicht ist. Nara Smith vielleicht noch weniger, aber ja. Die tut zumindest nicht so. Die sieht man ja auch ab und zu bei Modeljobs. Aber auch wenn man diese religiösen Tradwives durchschaut, dann merkt man, da ist immer dahinter eine Ideologie, eine Produktion, da gibt es Leute, die machen die Videos, die schneiden die und ich glaube sehr, sehr viele, die ansehen, sehen einfach nur diesen Schein und denken so, ach, ich will auch zu Hause Brot backen in Ruhe und dann mich um meine Kinder kümmern und mit ihnen im Garten spielen. Es ist schwer durchschaubar, dass das ganze Produktionsmannschaften sind und Frauschaften, die das machen und die eine ganz klare Ideologie und ein ganz klares Ziel haben, nämlich Frauen zurück aus der Öffentlichkeit zu bringen und nach Hause zu bringen, also einfach das Patriarchat wiederherzustellen und sie dazu bringen, viele Kinder zu kriegen. Das ist also wirklich, weiße Frauen, die weiße Kinder bekommen, steht hinter ganz, ganz vielen dieser Accounts.
Aber Corinne, ich möchte nochmal bei diesen rechten Anführern und Bewegungen bleiben, weil ich finde, das ist schon irgendwie auch ein gesellschaftliches Zeichen, das sich eben über Social Media total gut auch manifestieren lässt. Meine Stieftochter ist Terrorismusforscherin, die Julia Ebner, und die war ja undercover bei den Identitären und wurde dort auch gecastet. Übrigens total abartig. Sie musste eben ihr weißes Handgelenk als Foto dorthin schicken, damit sie überhaupt zu dem Treffen kam, damit sie eine weiße Frau ist. Und sie wollten sie etablieren als Poster Girl für UK, weil dort waren sie noch nicht so stark. Und was die Julia eben durch viele Recherchen herausgefunden hat, ist, dass das eigentlich immer auch ein Ziel ist. Zu sagen, okay, wir brauchen auch Frauen, die da vorne stehen, weil wir brauchen natürlich eben, so wie du sagst, dieses traditionelle Familienbild. Wir brauchen diese Gesellschaft, die wir uns da wieder bauen aus irgendeiner Art und Weise. Und da braucht man irgendwie Frauen auch. Und das, was ich oft nicht zusammenkriege, ist, was ist die Attraktivität für Frauen, dorthin zu gehen?
Ja, ich wiederum verstehe die Frage meistens nicht, weil man ist ja nicht per Geschlecht auf einer gewissen gesellschaftlichen Seite. Natürlich gibt es rechte Frauen und linke Frauen genauso. Und es gibt eben rechte Frauen, die genau diese Ideologie vertreten. und das auch so haben wollen. Das mag jetzt für manche persönlich dann die schlechtere Wahl sind, für manche auch die bessere, wenn sie ideologisch so sind. Wenn jemand Fundi-Christin ist, dann will diese Frau das ja genauso haben. Und nur weil sie eine Frau ist, wird sie es nicht anders haben. Und das ganze Patriarchat würde nicht funktionieren, wenn es nicht von Frauen durchgesetzt würde. Also die, die drauf schauen, dass die Mädchen angezogen sind, die sagen, tu die Füße zusammen und sitz ordentlich, die Genitalverstümmelungen durchführen und so weiter. Das sind ja alles, die die Regeln durchsetzen, das sind ja Frauen. Und die glauben teilweise. Teilweise wird es eine Traumatisierung über Generationen sein. Teilweise wird es einfach Ideologie sein. Ich finde, man kann Frauen auch nicht absprechen, traditionell und rechts und konservativ zu sein. Und die gibt es eben auch.
Es ist halt echt auch so eine Prägung, teilweise auch durch Film. Ich merke das bei mir. Ich habe manchmal so komische Ansichten, wo ich denke, wo kommt das bitte her? Das waren nicht meine Eltern. Natürlich, wenn man sich dann die Filme ansieht, Disney und Co., die wirklich durch Männeraugen erzählt werden. Und wir unterschätzen das, glaube ich, wie viel Macht und Auswirkung der Film hat. Ich sehe quasi Frauen durch den Male Gaze. Was macht das mit mir als Frau? Ich sehe eine Frau in einem abschätzigen Licht. Und die Frau ist für mich dann weniger wert. Und ich übernehme dann diese patriarchalen Werte. Und das ist total arg, das dann wieder zu entlernen. Und das muss man aktiv machen, weil sonst hat man diese Denkmuster auch so drinnen. Und ja, ich glaube, da kann man überhaupt nicht unterschätzen, wie einflussreich der Film ist zum Beispiel.
Hm. Film und auch Erziehung über viele, viele Generationen hinweg. Also das ist ja nicht gestern entstanden. Das gibt es ja seit ein paar tausend Jahren.
Ich kenne so viele Frauen, die keine Feministinnen sind und stolz drauf sind.
Klar. Aber bei Filmen ist in den letzten Jahren hat sich ja schon was getan.
Ja,
und wenn man sich jetzt, ich habe ja Kinder im Alter von 25 und 11 Töchter. Und dieser Unterschied ist enorm. Also die Kinderfilme von vor 20 Jahren kann sich meine 11-Jährige gar nicht mehr ansehen, weil die so sexistisch sind. Das funktioniert für die alles gar nicht mehr. Also da hat sich schon wirklich was geändert, aber zugleich sieht man eben, wie das damals war. Und wenn man sich jetzt aber durchsieht zugleich, also es hat sich was geändert, aber zugleich viel zu wenig. Wenn man sich jetzt durchsieht, was im Kinderfernsehen vorkommt, da hat in Deutschland eine Stiftung nachgezählt, wie viele Frauen- und Männerfiguren kommen eigentlich vor. Und das ist im Kinderfernsehen am schlimmsten. Also da kommen am wenigsten Frauenfiguren vor und am ärgsten ist es bei Tierfiguren. Also da, wo es wirklich egal wäre, sind 9 von 10 Tierfiguren im Kinderfernsehen sind männlich.
Gibt's
also
ja
die, mit denen man sich identifizieren könnte. Zeichentrickfiguren und dann kommen bei den echten Charakteren wird es so ein bisschen besser. Im Erwachsenenfernsehen ist es auch so. Also es sind viel, viel mehr Männer als Frauen zu sehen, besonders in erklärenden Rollen, in Experten- und Expertinnenrollen, in der Information und so weiter. Es ist alles mehr, ist extrem männlich dominiert.
Aber ich finde es ganz spannend, dass du sagst, wie unterschiedlich das von deinen beiden Töchtern wahrgenommen wird und natürlich auch, was es für ein Angebot gibt, das würde ich auch sagen, meine Töchter sind jetzt 13 Grad geworden, aber was dem total entgegenwirkt und das komme ich wieder ein bisschen zurück auf diese Männerrollen und Frauenrollen und was wir vorher schon kurz hatten mit dieser personalisierten, mit diesen Feeds und diese Feeds, die sind natürlich in den Schulen und natürlich verhalten sich nette, junge Buben anders, wenn sie 3 Stunden in diesen Feeds waren.
Absolut.
Und Mädchen, die jetzt also von mir noch dazu total gepusht werden auf Feminismus oder auf zumindest lass dir nichts gefallen und das sind sozusagen die Regeln und so, die verstehen sich einander quasi bald nicht mehr. Also eine meiner Töchter hat mit allen Buben in der kompletten Schulstufe, das sind 3 Klassen, quasi sagt sie will die nicht mal in der Nähe haben, weil sie das, naja, und das ist dann kulturell unterschiedlich. Die einen sind halt Talarons, die anderen sind einfach nur Nazis, ja, gibt's auch. Gut gebildete, nette Buben an sich, die total drauf stehen, dass sie jetzt irgendwie sozusagen diese ganzen Nazi-Insignien überall sich hinmalen und so. Und das finde ich schon, wie soll man sagen, beklemmend. Einerseits zu sagen, okay, wir haben andere Filme, wir haben mehr Wokeness, mehr Sensibilität in dieser Produktion. Und andererseits, was ist der tägliche Alltag, ist, die schauen in das Handy und sehen sozusagen die Welt, die auf sie vermeintlich zugeschneidert ist.
Und Social Media ist eben genau das Gegenteil. Das ist einfach wirklich brutal, vor allem für junge Männer und Buben, was da an archaischen Männerbildern auf die hereinstürmt. Mit Anforderungen, die auch diese 11-, 12-, 13-Jährigen ja komplett überfordern.
Ja, total.
Von wie sie Männer sein sollen, von was sie alles können müssen, wie hart sie sein müssen und so weiter. Und es ist interessant, dass du das sagst, weil in meinem Junge-Männer-Feed auf TikTok, das eine TikTok, das denkt, ich bin ein junger Mann, ich habe ungefähr gleich viel rechtsextreme White Supremacy-Sachen drinnen wie Islamismus. Mhm. Irgendwie hat sich dieser Feed nicht entschieden, wo ich hingehöre, und vielleicht ist es auch egal. Man hört ja auch immer wieder von Leuten, die da hin und her wechseln quasi, also aus der rechtsextremen Szene in den Islamismus oder zurück, weil das so ähnlich ist im Frauenbild und im Männerbild. Mhm. Also sowohl diese radikalen Islamisten mit ihren Kleidervorschriften für Frauen und ihren Vorschriften, wie Männer Männer sein müssen, also die Rechtsextremen, die sind sich ganz, ganz ähnlich. Und das beides ist extrem präsent in den Social-Media-Kanälen von jungen Männern.
Wahnsinn. Ja, where's the way out?
Ja, was du gerade gesagt hast, die jungen Frauen und junge Männer driften ja immer weiter auseinander und finden nicht mehr zusammen. Frauen werden immer linker und progressiver, Männer werden immer rechter und konservativer. Und es gibt sogar schon Auswirkungen auf die Geburtenraten in gewissen Ländern, weil sie einfach nicht mehr zusammenfinden. Wo sollen wir da denn wirklich, wo sollen wir da hin in der Zukunft? Wie finden Männer und Frauen wieder zusammen?
Ja, ich glaube, Korea ist so ein Beispiel, das ja extrem patriarchal ist, eine sehr, sehr, sehr sexistische Gesellschaft, wo es einen richtigen Trend gibt von Frauen, die sagen, ich will mit Männern einfach nichts mehr zu tun haben,
genau.
Lass mich in Ruhe, ich will nicht heiraten, ich will keine Kinder, ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden.
Mhm.
Und ich verstehe das, also ich sehe, dass dieser Trend sich durchaus verbreitet, weil dieser Gap so groß wird. Und ich glaube, was zu tun ist, ist einfach ein Gespräche zu führen. Jeder hat Frauen und Männer in seinem Umfeld, und dieses Auseinanderdriften zuzulassen, bedeutet die totale Spaltung. Also das wird ganz übel, und es wird vor allem übel in der Radikalisierung von jungen Männern. Mhm. Egal, ob es jetzt Islamismus ist oder Rechtsextremismus oder einfach nur Männer, die sich im Recht fühlen, Frauen zu schlagen.
Mhm.
Die gibt's, das wird propagiert, das gibt's, und das ist etwas, das darf man nicht zulassen. Und das heißt, ich glaube, man muss gemeinsame Gespräche führen. Man muss mit Kindern anfangen. Es gibt viel zu wenig Bubenarbeit zum Beispiel. Es gibt viel Mädchenarbeit, kaum Bubenarbeit, ganz wenig finanziert, wo darüber gesprochen wird überhaupt. Man muss sich vor Augen führen, dass das im Kindergarten beginnt und in der Volksschule, dass da die Rollen sehr, sehr stark schon festgelegt werden. Wenn das erste Mal die dreijährigen Buben mit lackierten Fingernägeln und einem Elsa-Kleid kommen, weil sie so begeistert sind vom Elsa-Kleid und auf Schritt und Tritt, sobald sie das Haus verlassen, von jedem angesprochen werden, du bist doch ein Bub, du kannst kein Kleid tragen. Auf Schritt und Tritt, so hart ist das für Mädchen nicht mehr. Also Mädchen können Hosen tragen und können sich als Cowboy verkleiden im Fasching, das ist kein Problem. Aber ein Bub, der sich die Fingernägel lackiert und ein Kleid anzieht, der spürt das Tritt für Tritt und macht das nie wieder. Das habe ich schon so oft erlebt, weil natürlich mögen es die dreijährigen Buben genauso gern, das große Kleid.
Mhm. Aber zack, dann ist es aus. Findest du denn, dass es junge Buben genauso schwer, wenn nicht schwerer haben als junge Mädels?
Zumindest haben sie es schwerer, die Rolle in einer gleichberechtigten Gesellschaft zu finden und dafür Vorbilder zu haben und quasi auch Regeln, wie man sich verhält, was man tut und was man nicht tut. Das ist wirklich schwerer für Buben. In einer patriarchalen Gesellschaft haben sie es leichter. Weil da können sie die Mädchen einfach wegschicken. Und deswegen ist das so verstärkend. Wenn wir keine ordentlichen Gespräche führen darüber, wie Männer oder eben auch Buben im Kindergarten anfangen, ohne sich zu verleugnen, ohne aufzugeben, dass sie Buben sind, eine gute Art von Rolle finden, einen gleichberechtigten Umgang, einen respektvollen Umgang, dann wird diese Radikalisierung einfach weitergehen.
Apropos Vorbild, weil du gerade gesprochen hast, junge Buben haben keine Vorbilder mehr. Ich bin aufgewachsen ohne weibliche Vorbilder in Politik, in Gesellschaft, also alle Führungspositionen waren Männer. Wie stehst du zu einer Frauenquote? Ich habe das Gefühl, wenn wir 50% der Gesellschaft ausmachen, wieso haben wir nicht 50% der Macht zu entscheiden, wie es mit unserem Land weitergeht zum Beispiel? Also 50% in der Politik oder auch in der Wirtschaft.
Ich glaube, es ist mittlerweile erwiesen, dass es ohne Frauenquote nicht geht, weil die Macht haben, sie nicht freiwillig hergeben werden. Das ist ganz, ganz simpel. Warum sollten sie auch?
Mhm.
Und man sieht, dort, wo es Frauenquoten gibt, funktioniert's. Und dort ändert sich auch was. Dort ändern sich auch die Vorbilder und die Vorstellungen davon, was man werden kann, von denen, die nachkommen. Dort, wo es keine Frauenquoten gibt, da gibt's vielleicht mal so ein Aufflackern, und dann fällt's sehr, sehr schnell wieder zurück auf eine sehr hohe Männerquote. Das sind ja auch Quoten.
Mhm.
Sie sind nicht so, dass es irgendwie Natur gegeben wäre, dass 80-90% oder auch 100% Männer in den Machtpositionen sind. Das sind auch Quoten, die aber nicht in einem Gesetz stehen.
Aber in Österreich sind wir doch wirklich Jahre, Jahrhunderte davon entfernt gefühlt, oder?
Es gibt schon Quoten in verschiedensten Bereichen. Also es gibt in der Politik recht viele Quoten, es gibt in Aufsichtsräten inzwischen Quoten. Es gibt, also überall, wo es im öffentlichen Bereich ist, gibt es durchaus die Bemühungen. Im privaten Bereich noch nicht. Aber ich glaube, es ist zumindest gut, sich's vorzunehmen. Ich merke es auch an meiner Arbeit, also bei der Zusammensetzung von Diskussionsrunden, wenn man sich's einfacher machen würde, hätte man immer Männerrunden, weil die sagen schneller zu, sie fallen einem auch schneller ein, weil sie mehr in der Öffentlichkeit sind, das ist ja dann selbstverstärkend. Und wir haben uns vorgenommen, 40% Frauenquote in den Diskussionsrunden, so insgesamt. Besser wären aber 50, aber 40 besser. Zumindest 40. Und es ist oft, die Frauen zu finden, 3-4 Mal so viel Arbeit, wie wenn man einfach die Runde so zusammenstellen würde, wie sie sich halt so ergibt.
Weil aus den
Menschen,
gibt.
Die man als erstes.
Weniger qualifiziert
nicht,
Frauen, oder?
Nein, nicht unbedingt. Es gibt verschiedene Gründe. Erstens, es gibt weniger, die in Machtpositionen sitzen. Und oft ist es dann so, dass die Frauen sagen, so nein, das macht mein Chef. Weil die Chefs durchaus wissen, dass Fernsehzeit wertvoll ist und etwas bringt. Das heißt, sie kommen gar nicht in die Position, sondern müssen es überlassen. Das passiert sehr oft. Das Zweite ist, dass Frauen viel, viel härter beurteilt werden im Fernsehen. Also während für Männer das eigentlich immer positiv ist, wenn sie Fernsehzeit haben, sagen Frauen, dass sie dann am nächsten Tag über ihren Lippenstift, über ihr Sakko reden müssen, darüber, dass sie es so vereinfacht haben oder emotional waren oder was auch immer. Das heißt, sie werden sehr hart beurteilt. Und zum Beispiel bei Frauen in der Wissenschaft, die sagen, das tue ich mir nicht an, ich bekomme dafür keine Punkte. Im Gegensatz zu den Männern, die nämlich schon Punkte dafür bekommen. Und deswegen setze ich mich dieser Kritik gar nicht erst aus. Und das Dritte ist, dass ich nicht zutrauen. Also das ganz Klassische, dass Männer zusagen, bevor sie wissen, was das Thema ist. Und Frauen erst sagen so, nein, das ist aber nicht ganz genau mein Forschungsgebiet. Da fragen Sie lieber den Kollegen so und so.
Wobei, Corinna, was ich mich schon frage, ich bin auch total für Quoten, aber gerade in den Unternehmen bin ich immer, habe ich immer ein Fragezeichen schon seit Jahren mit mir herumzutragen, weil es ja erwiesen ist, dass gemischt geführte, also Teams, gemischt geführte Führungen sozusagen bessere Ergebnisse bringen. Also das ist, da gibt es jedes Jahr, gibt es vom Boston Consulting eine große Studie, wo ich glaube die 500 Top-Aktienfirmen unter die Lupe genommen werden und überall dort, wo Männer und Frauen auf C-Level-Ebene sind, dort gibt es weniger Ausfälle, gibt es sozusagen stabileres Wachstum im Sinne von nicht so große Schwankungsbreiten, weniger Dropout und. Und dass das sich nicht irgendwie durchsetzt, jetzt auch für uns, für in Österreich, dass ich kann mir das wirklich nicht erklären, weil es doch, das ist Kapitalismus. Also man könnte es, wenn man schon sonst auf nichts was gibt, könnte man immer noch sagen, okay, wollen wir stabiler, längerfristig Geld verdienen, dann machen wir es mit Frauen.
Ja, aber das ist halt vielleicht nicht so rational, weil bevor jemand seine eigene Macht hergibt, um im rationalen Wissen, es dient dem Unternehmen, eine Frau vorzulassen, behält er lieber vielleicht auch die eigene Macht oder verschafft sie seinem Kumpel.
Oder sie glauben es dann doch nicht.
Wobei es ist wirklich erwiesen, das muss man sagen. Wirklich. Also über viele Jahre ist es erwiesen, dass Unternehmen mit gemischt geschlechtlichen Führungsetagen bessere Ergebnisse haben.
Die Alex Wachter, die Vorsitzende vom Frauennetzwerk Medien ist, wo ich auch dabei bin, sagt immer, es ist so ein soziologisches Phänomen, dass Männer immer sozusagen kleinere Ichs anstellen. Also diese, es hat einen eigenen Begriff, habe ich jetzt vergessen, aber sozusagen die Selbstgleichheit. Und aus dieser ist was Narzisstisches und logischerweise und hat natürlich auch damit zu tun, dass Männer in vielen Dingen ja doch irgendwie unsicher sind, aber dass das nicht zulässt, weil wenn sie einen jungen Absolventen sehen, in dem sehen sie sich selber als jung und dann nehmen sie den und dann ist sozusagen alles andere Rationale eben weggeschaltet. Aber ich, also da, das ist etwas, was ich wirklich nicht verstehe, wo ich mir denke, okay, Quoten im privatwirtschaftlichen Bereich sind schwierig umzusetzen, ist eh klar, aber das wird so auf der Hand liegen für mich.
Ja. Aber es schafft vielleicht einfach auch mehr Vertrauen, wenn man jemanden heranzieht quasi, indem man sich selbst sieht, der nach den gleichen Regeln sozialisiert ist, wo man so nachher auf ein Bier gehen kann und weiß, wie das funktioniert,
schafft
mehr Vertrauen als eine Frau, die oft gerade in Führungsetagen nach wie vor ein Fremdkörper ist für die Männer, die dort sind.
Ich spreche oft mit Männern darüber und sie meinen, dass wir uns den Raum bewusst nehmen müssen. Also es liegt an den Frauen, sich den Raum zu nehmen. Aber ich denke, der Raum muss uns von den Männern auch ein Stück weit gegeben werden. Und das ist ja ein Riesenunterschied, ob ich jetzt eine Frau in der U-Bahn sehe, die so da sitzt mit geschlossenen Beinen und die Männer so weit auseinander mit den Beinen und der Mittel sitzt in der, ich sage immer, die Armlehne beim Fliegen. Jeder Mann hat seinen Arm auf dieser blöden Armlehne und die Frauen nie.
Ja, oder können, das Ausstellen am Gehsteig. Jetzt gerade, ich bin hierher gekommen und bin einfach in einen Mann hineingelaufen, weil er einfach nicht ausgestellt ist.
Wahnsinn.
Weil die einfach nicht damit rechnen, dass wenn ihnen eine Frau entgegenkommt, dass sie nicht sofort zur Seite springt und den Weg frei macht für den, was ich gerade nicht gemacht habe, nicht mal absichtlich. Aber es ist einfach dann wirklich, die rennen lieber in einen hinein, als dass sie einen Schritt auf die Seite machen.
Aber können und wollen Männer uns Raum geben? Sind sie sozial genug, den Public Space und die Macht zu teilen? Sind sie soweit?
Ich glaube, niemand gibt so als große Gruppe freiwillig Macht ab. Ich glaube, das ist ein bisschen illusorisch zu denken,
weil wir egoistisch sind,
dass jemand, der Macht hat, sich denkt so, heute ist ein guter Tag, um die Hälfte dazu abzugeben. Und dann sagt mir wer andere, was ich tun soll, anstatt dass ich den anderen sage, was sie tun sollen. Mhm. Und dann gerade nicht Männer, die so sozialisiert sind. Aber es gibt sehr, sehr viele Einzelne, die das tun. Natürlich. Also es gibt viele großartige Führungspersönlichkeiten, die Frauen fördern, die Macht abgeben, die Macht teilen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es illusorisch zu denken, dass die Männer der Welt mit offenem Herzen und und freiwillig sagen, bitte nehmt die Hälfte der Macht, wir brauchen sie nicht mehr.
Ja, vielleicht müsste man doch irgendwie so einen Katalog entwerfen, wo man sagt, okay, was sie alles zu gewinnen haben. Da sind zwar wahrscheinlich viele Feministinnen dagegen, dass man sagt, jetzt muss man ihnen auch noch erklären, was sie zu gewinnen haben, wenn sie endlich einmal ein bisschen die Strukturen ändern. Aber ich denke mir wirklich, also das fängt bei der Karenzzeit an, die, also ich glaube, 1% der österreichischen Männer gehen länger als 6 Monate in Karenz, was wirklich Tiefstwert ist, aber angefangen davon, angefangen von dem Zugang zu Gefühlen, angefangen oder weiter, dass man dann echte Freunde hat, nicht nur Kumpels zum Bier trinken. Also es gibt so viele Vorteile, die Männer auch hätten, wenn sie sich, also jetzt nicht nur, okay, ich will meinen Vorstandsposten nicht abgeben. Das ist ja okay, das ist dann, bist du sozusagen am Ende der Leiter. Aber in diesem Prozess, was Patriarchat alles auch eben für Männer schlecht macht und was es im anderen so gut gesellschaftlich gut machen könnte und beglückender machen könnte und dass nicht alle im Burnout sind, dass man das nicht schafft, das ist, ja, das lässt mich manchmal verzweifeln.
Geht's dir? Ja, aber ich meine, ganz so ist es vielleicht einfach nicht, weil vielleicht ist es halt doch bequem, wenn jemand anderer das Frühstück macht und du heimkommst und das Abendessen steht am Tisch und die Kinder haben die Hausübung schon gemacht und du kannst dich vor den Fernseher setzen und einen ruhigen Feierabend haben und vielleicht auch nochmal rausgehen und musst dich gar nicht drum kümmern, ob irgendjemand auf die Kinder schaut, ob du einen Babysitter organisiert hast, weil das ohnehin alles organisiert ist. Dann muss es gar nicht der Vorstandsposten sein. Das Patriarchat ist wahnsinnig bequem für Männer. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, das freiwillig herzugeben. Und natürlich hat es tolle, tolle Vorteile, wenn man viel Zeit mit Kindern verbringt, aber man kann auch nicht wegreden, dass es Arbeit ist.
Ja, natürlich. Also und es nervt auch. Also und es ist, und man ist unverfügbar sozusagen für andere Dinge. Aber
es geht doch um Verantwortung, um das Übernehmen von Chores. Wieso haben Frauen ein viel größeres Gefühl der Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, ihren Kindern gegenüber als Männer?
Na, weil es ihnen von klein auf antrainiert ist. Von null weg. Mir nicht, muss ich zugeben.
Okay.
Das merkt anderen? Man auch an meinem Haushalt.
Ja, toll.
Naja, könnte besser sein.
Das heißt, wenn deine Kinder, deine Mädels dann erwachsen sind, sagen sie, Mann, bitte abwaschen.
Nein, aber es ist wirklich, also Mädchen wird von kleinst auf antrainiert, dass sie die Zuständigen sind dafür, dass alles funktioniert, dass sie zuständig sind auch für die Gefühle von anderen, also dass sie sich kümmern darum, dass es den anderen gut geht, dass sie für Haushaltsdinge zuständig sind, dass sie selbst sich zurücknehmen müssen, dass sie leise sind, dass sie nicht viel Raum einnehmen und dass sie für die rundherum dafür sorgen, dass alles funktioniert. Das wird von Baby an, von der Geburt an, sehe ich das bei Leuten, wie sie mit den Kindern umgehen. Und das ist schon ein Weg, sowas wegzutrainieren.
Ja, aber wenn du das so beschreibst und Frauen sind so fürsorglich und so empathisch und kümmern sich so, wären dann Frauen nicht eigentlich die viel besseren Politikerinnen?
Ich glaube ja nicht, dass sie es von Natur aus sind. Ich glaube schon, dass das Rollen sind.
Okay, naja, die Mutterrolle, das Kümmern für quasi das... Ja. Das Baby ist, glaube ich, schon.
Also ich kenne schon sehr viele Frauen, die sind jetzt nicht wirklich vom Charakter her empathisch und fürsorglich, aber es ist halt ihre Rolle.
Okay.
Ja, und ich glaube, dass Frauen gute Politikerinnen sind, ja. Ich weiß nicht, ob die besseren, aber jedenfalls die gleich guten.
Okay.
Na, außerdem finde ich, man braucht auch immer irgendwie eine Zahl, die das machen, damit nicht jede, die es dann macht, gleich so bewertet wird und jeder Fehler gleich 100-mal mehr wert ist als die Fehler, die durch 500 Männer geteilt werden. Mhm. Das ist ja dann auch immer, dann hat man eine irgendwo und dann ist so ein Fokus drauf, dass die sich dann gar nichts quasi Menschliches mehr erlauben darf. Das schon allein dafür bräuchte man die Quote. Aber Corinna, vielleicht abschließend noch ein bisschen die andere Seite des Feminismus, wie man Männer irgendwie gerade so um Tage wie den Weltfrauentag oder den Gender Pay Gap oder immer dann, wenn die Öffentlichkeit kurz mal wieder aufdenkt, dass es ja jetzt auch Frauenthemen gibt, dann kommen Frauen aus allen Ecken gelaufen und sagen ihre Positionen und kämpfen und ihnen wird zugehört, ein, zwei, dreimal im Jahr. Und ich denke mir, wenn man möglicherweise schaffen könnte, dass auch Männer sich da wirklich an diesem Diskurs beteiligen, auch wirklich da nach vorne gehen, wäre das gut? Oder sagen dann Feministinnen auch, warum sollen wir jetzt wieder einem Mann zuhören?
Ich glaube, es ist absolut notwendig, weil es geht ja darum, eine gleichberechtigte Gesellschaft zu bauen, mit Gleichstellung. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es Räume gibt, in denen Frauen sich untereinander austauschen, indem man diese Erfahrungen austauscht, die Männer eben nicht gemacht haben, sich gegenseitig bestärkt auch. Aber es genügt nicht, um die Gesellschaft tatsächlich zu ändern. Das muss gemeinsam gemacht werden. Und es muss ein gemeinsames Verständnis hergestellt werden von, was ist das Richtige? Was ist eine Gesellschaft, die gut funktioniert? Wie funktioniert die dann? Wie sehen da die Regeln aus? Und das muss gemeinsam besprochen werden. Und ich glaube, ohne Männer geht das nicht.
Das war ein wunderschönes Schlusswort, glaube ich. Vielen Dank, liebe Corinna, dass du da warst. Ich
glaube, wir haben
sehr viel gelernt heute. Und ja, es geht nur zusammen, wie du gelernt hast. Männer und Frauen Hand in Hand.
Ja, Hand in Hand. Wir können ja auch Visionen hier aufbauen. Es muss nicht alles umsetzbar sein. Dankeschön, Corinna. Ja, das war die dritte Episode von Wir FOMO Sapiens und nächstes Mal geht es um Social Media und es geht um die Frage, was diese Plattformen mit uns und unserer FOMO machen. Wir haben uns dafür jemand ganz Besonderen eingeladen, Karin Teigl, besser bekannt als Constantly Kay, wird zu uns kommen. Sie ist Influencerin und in der Folge geht es dann um Algorithmen, um ungesunde Vergleiche und ums große Geschäft. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, seid so lieb und teilt diesen Podcast, bewertet ihn gut und schreibt uns gerne ein Feedback. Bis dann. Ciao, ciao.